Hallo und herzlich willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Scharf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, unverständlich.
Welche Bedeutung hat die Geldumschlagsdauer im Rahmen der Kreditwürdigkeitsprüfung und MRISC Teil 2? Schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Ich darf kurz auf die letzte Folge eingehen. Dort haben wir nochmal ein paar Punkte zur Kapitaldienstfähigkeitsberechnung und zum Cashflow ausgeführt. Die Aussage war, dass der Cashflow nur ein Indikator der Ertragskraft ist und folglich nicht immer als Cash zufließt. Das Ganze wurde visualisiert mit einem Beispiel. Unternehmen A hat die Waren verkauft, bekommt direkt das Geld rein, also Barverkauf, und bekommt 90 Tage Valuta. Unternehmen B oder Fall B hat etwa die gleichen Konditionen, aber es muss seinen Kunden 90 Tagen Valuta geben und muss auf der anderen Seite direkt Cash bezahlen. Beide Unternehmen haben etwa den gleichen Cashflow und kommen folglich in der KDF ungefähr gleich weg. Wenn wir jetzt den Aspekt Cash darüber schreiben, müssten wir zur Erkenntnis kommen, es lässt nicht annähernd vergleichen, denn Unternehmen 1 hat einen sehr hohen Cash-Überschuss, ich bekomme das Geld direkt und habe Zahlungsziel, wer Unternehmen 2 hat einen deutlichen Vorfinanzierungsbedarf. Wenn also folglich davon ausgegangen werden muss, dass Geldeingänge später kommen werden oder ich eine erhöhte Kapitalbindung in Vorräten habe und vielleicht noch parallel dazu Lieferantenverpflichtungen früher bezahlt werden müssen, dann hat das natürlich gravierende Auswirkungen auf die Liquiditätslage des Unternehmens, in diesem Beispiel negative. Lassen Sie mich auf das Thema Working Capital kurz eingehen, denn dieses Working Capital zeigt das eigentlich, arbeitendes Kapital, also vereinfacht Umlaufvermögen abzüglich kurzer Verbindlichkeiten. Wenn also das Umlaufvermögen steigt und die kurzen Verbindlichkeiten sinken oder gleich bleiben, dann steigt das Working Capital. Das mag einerseits sehr positiv sein, weil bei Liquidierung mehr übrig bleibt. Auf der anderen Seite muss aber klar sein, dass das in aller Regel zu einem erhöhten Finanzierungsbedarf führt, denn Liquidation oftmals geschieht ja erst dann gänzlich, wenn das Unternehmen seine Arbeit einstellt, also nicht mehr am Markt tätig ist. Wenn Sie also die Kapitaldienstfähigkeit berechnen, muss sich auch die Frage gestellt werden, was macht mein Working Capital? Wenn Sie also überzeugt sind, dass dieses Working Capital steigt und der Vorfinanzierungsbedarf beispielsweise aufgrund der Bonitätsstärke durch weitere Einlagen der Gesellschafter, weitere Finanzierungsmittel oder gegebenenfalls andere Liquiditätszuschüsse gedeckt werden kann, ist alles in Butter. Übrigens, das gilt auch, wenn Sie sagen, dass die Bonität so stark ist, dass Sie als Hausbank gewillt wären, weiter zu refinanzieren, ist auch alles in Butter. Wenn Sie aber davon ausgehen, dass dieser erhöhte Liquiditätsbedarf nicht gedeckt werden kann, dann müsste ich eigentlich die Kapitaldienstfähigkeit negieren, obwohl rechnerisch mit der reinen Betrachtung Cashflow abzüglich der klassischen Auszahlungen ein Plus übrig bleibt. Ergänzend sei erwähnt, das ist ja im Working Capital mit drin, dass auch natürlich das Vorratsvermögen einen riesen Einfluss je nach Branche haben kann. Ich darf nur das Thema Lieferfähigkeit nennen, die ja immer schwieriger zu halten ist und bei vielen Unternehmen dazu führte, dass sie erhöhte Vorratsbestände halten. Sämtliche Faktoren, also Debitoren, Kreditoren und auch Vorräte, sind im Rahmen der Kreditwürdigkeitsprüfung mit zu berücksichtigen und das wird im Rahmen der Kennzahl Geldumschlagsdauer getan. In unserem Beispiel würde sich nun die Geldumschlagsdauer verschlechtern, wenn das Zahlungsverhalten schlechter wird, Debitoren, ich mehr Vorfinanzierungsbedarf habe und vielleicht im schlimmsten Fall ich bei Lieferanten schneller zahlen muss. Jetzt brodelt vermutlich eine Frage, wie ist denn diese Geldumschlagsdauer definiert? Das Dumme, zumindest nach unseren Erkenntnissen, die MRISC sprechen davon, sie geben aber keine Definition vor, zumindest haben wir sie bisher noch nicht gefunden. Also bleibt nur eins, etwas mit der Betriebswirtschaftslehre zu argumentieren. Und dort ist die Geldumschlagsdauer in den meisten Literaturquellen wie folgt definiert: Debitorenlaufzeit plus Lagerdauer abzüglich Kreditorenlaufzeit gleich Geldumschlagsdauer. Wiederholen wir mal: Debitorenlaufzeit plus Lagerdauer abzüglich Kreditorenlaufzeit gleich Geldumschlagsdauer. Zum Thema Risk. Ich muss mir als Bank die Frage stellen, wenn diese Geldumschlagsdauer sich verschlechtert. Verschlechtert heißt, sie wird höher. Welche Cash-Veränderungen ergeben sich denn jetzt hieraus für mein zu prüfendes Unternehmen? Und ist das Unternehmen in der Lage oder bin ich gewillt mit dem Unternehmen, diese negativen Cash-Effekte auch auffangen zu können? Und das kann man versuchen zu berechnen, sinngemäß, wenn sich diese Geldumschlagsdauer um x Tage verschlechtert, resultiert hieraus ein Mehrbedarf von y und den muss man entsprechend anpacken. Diese Cashgröße stellt letztendlich den Liquiditätsbedarf dar, der zusätzlich in Zukunft gestemmt werden muss. Erst also, und das ist das Fazit, wenn Sie die Höhe dieses Liquiditätsbedarfs etwa abschätzen können und sich die Frage stellen und diese auch positiv als Antwort bejahen, wie kann dieser Liquiditätsbedarf gedeckt werden oder wollen Sie den Liquiditätsbedarf decken, erst dann können Sie die nachhaltige Kapitaldienstfähigkeit bejahen und bitte nehmen Sie die Aussage so, bejahen, selbst obwohl der normale Cashflow ausreicht, den Kapitaldienst zu decken. Ein Fazit? Die MRISK machen so gesehen nichts Neues, außer dass sie sagen, dass auch diese Cash-Effekte künftig mit im Votum berücksichtigt werden müssen. Das heißt halt eben, dieser Mehrkapitalbedarf muss abgeschätzt werden und die Frage der Deckung, diese Frage muss positiv beantwortet werden. Man kann sich ausrechnen, dass wenn man das über alle Unternehmen oder zumindest bei den Großen durchzieht, dass das ein riesen Mehrbedarf ist fürs Kreditcontrolling, was die Kreditprozesse nochmal erschwert, wahrscheinlich auch die Hemmschwelle, ein Go zu setzen, nach oben setzt und natürlich auch mit mehr Kosten verbunden ist. Die Grundaussage, MRISK hin, MRISK her, kann ich nur bestätigen. Die Ertragskraft ist das eine, sicherlich auf Dauer eine sehr, sehr wichtige Größe, die Liquidität das andere. Und beides muss künftig gesichert sein, sonst macht es auch fürs Unternehmen keinen Sinn. Das war's schon. Bis zur nächsten Folge, bleiben Sie dran, ich freue mich, Ihr Peter Schaaf.
Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein! Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.schaaf-office.de und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein auf eine kleine Reise in die Welt der BWL. Ihr Peter Schaaf.